Der unbegreifliche Garten und seine Verwüstung. Der Garten ist nicht groß. Die Taxushecken, die ihn umgeben, sind glattgeschnitten, schließen ihn ein wie Wände und sind nur an einer Stelle von einer weißen Gittertür unterbrochen. Der Garten ist künstlich. Er ahmt die Natur nicht nach. Es gibt einen Steintrog, in den aus einem Rohr ein dünner Wasserstrahl rinnt. Streng gefasste Beete, quadratisch. Dazwischen helle Kieswege. Auf den Quadraten eine Sammlung von Gewächsen. Beispiele aus vielen Ordnungen und Familien. Eher eine Art von botanischem Archiv. Zwischen allen Pflanzen weiße Steckschilder mit den deutschen und den lateinischen Namen. Codonopsis clematidea. Die Tigerglocke. Wenn man eine der unscheinbaren Blüten nach oben biegt und in ihren Kelch blickt, überrascht der dunkelbraune Fleck im Boden der Glocke, von einem gelben Ring umgeben. Ein Tigerauge. Bricht man die Blüte oder einen Stängel ab, dann quillt weißer Milchsaft heraus. Ein paar dünnflüssige Tropfen. Sie riechen herb und spitz nach Raubtierkäfig, nach feucht gewordener Spreu. Was die Zeichnung andeutet, bestätigt der Geruch. Und beides gehört nicht hierher, sondern reicht von anderswo herüber, wie eine verirrte Spiegelung oder wie eine Geste. Die Tigerglocke, so dekreditiert die Wissenschaft, könne man nur erkennen, wenn man sie zuvor zerlegt, ihre Teile auf deren Ursache und diese wiederum auf ihre Ursachen hin untersucht habe. Das ist geschehen. Die Tigerglocke, und nicht nur sie, hat man dabei ziemlich aus den Augen verloren. Und wer in der merkwürdig anziehenden Übereinstimmung von Zeichnung und Geruch das Aufblitzen größerer, zusammenhaltender Gedanken wahrzunehmen meint, wer hier und sonst das Physiognomische überhaupt für der Rede wert hält, der wird mit Strenge aus dem Reich der Wissenschaft in die Provinz des Feuilletons oder der Theologie verwiesen. Das kartesianische Bemühen, die Gesetze der Welt im Souterrain zu suchen, den Bauplan des Hauses aus der genauen Vermessung seiner Mauersteine zu gewinnen, die Unbegreiflichkeit der Phänomene dadurch unschädlich zu machen, dass man sie in ihre Teile zerlegt und diese auf ihre Ursachen untersuchte, bewirkte die Denaturierung der gesamten Natur zum Objekt zergliedernder Erforschung. Aber nicht, dass dies geschah, war entscheidend, sondern, dass es mit der erklärten Absicht und in der unerschütterlichen Hoffnung geschah, so und nur so seien die Rätsel der Welt zu lösen. Nur so sei Erkenntnis zu erlangen, und nur das so Erlangte sei Erkenntnis, alles andere Aberglaube, vorwissenschaftlicher Dunst. Gleichsam nebenbei erwies sich, dass die Natur im zergliederten Zustand leichter und erfolgreicher genutzt werden konnte. Ihre Ausbeutung wurde ebenso vervollkommnet, wie das Instrumentarium der Zergliederung immer weiter verfeinert und damit der zerstörerische Charakter des Verfahrens immer mehr verschleiert. Die Fertigkeit, selbst etwas so Winziges wie ein Gen noch an der gewünschten Stelle zu zerschneiden, ist so staunenswert, dass der Verdacht, dies könnte prinzipiell ungehörig sein, gar nicht aufkommt. Doch dies ist schon ein späteres Kapitel. Zu der Zerlegung des Bildes in seine Striche und Punkte kam die Zerlegung des Daseins in die Teilstrecken seines Werdens. Die Geschichte der Lebewesen wurde in ihre Abschnitte zerlegt. Die Welt, zuvor ein großer Garten mit allerlei Pflanzen und Getier, wurde eine Funktion der Zeit und ihre Bewohnerschaft zu einem Heer namenloser Gestalten mit keinem anderen Auftrag und keinem anderen Lebenssinn als dem, die Geschichte fortzuführen. Jedes Lebewesen war nun nicht mehr nur und bald überhaupt nicht mehr das gegenwärtige und einzigartige Gegenüber mit dem Recht des Einzelnen, sondern ein austauschbares Exempel, die mechanische Ausfüllung einer historischen Gussform. Immer mehr verfiel das Bild des Gartens der Auflösung. Die Gestalten, aufgelöst in ihre Details, die Gleichzeitigkeit der Lebewesen, aufgelöst in die quer dazu verlaufende Lineatur ihrer historischen Heraufkunft. Diese Linien wiederum zerlegt in die Elemente ihrer materiellen Ursachen. Eine Art von fortschreitendem Pointillismus, dessen Urheber der festen Meinung waren, so und nur so seien die Rätsel des Gartens zu lösen. Man durchwühlte ihn, um endlich an den Plan zu kommen, nach dem er angelegt sein könnte.